Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich.
Guten Tag allerseits. Wir haben den 16. Tag des Monats, den ich, wie mir ein Hörer schrieb, bitte nicht mehr nennen soll, denn sonst würde ihm jedes Mal speiübel schon zu Beginn der Sonntagsrunde. Wir können aber heute sowieso auf eine andere Datierungsmethode zurückgreifen, denn wir feiern den 1000. Sendetag des Kontrafunks und zwar in Berlin, der Stadt der beiden Bundestage, deren legislative Kraft auch datumsabhängig ist. Man weiß bloß gerade nicht, welcher Kalender gilt, der julianische oder der gregorianische oder in anderen Worten der grüne, der rote oder der schwarze. Wir sprechen also in einer sehr besonderen Situation miteinander und das beziehe ich nicht nur auf die politische Bühne, sondern auch ganz konkret auf die Bühne im Estrel Congress Center, wo wir hier sitzen. Vor uns ein brechend voller Saal mit 700 Gästen, die auch hörbar für Stimmung sorgen dürfen. Vielen Dank. Bevor wir loslegen, schnell noch zwei, drei Dinge in eigener Sache. Erstens, es gibt wieder Bademäntel. Wie Sie wissen, ist der Bademantel zu einem Signum der politischen Lage in Deutschland geworden. Kein Mensch in irgendeinem anderen Land versteht, was es bedeutet, wenn man sagt, hast du schon einen Bademantel? Oder ich glaube, ich sollte mir einen Bademantel zulegen. So wie die Maske auf Mund und Nase zum Zeichen der obrigkeitshörigen Corona-Bekloppten geworden ist, so ist der Bademantel ein Zeichen des Widerstands und der Erkenntnis, dass dem deutschen Gesinnungsstaat alles zuzutrauen ist. Und weil das unter einer künftigen CDU-Regierung erwiesenermaßen noch schlimmer werden wird, haben wir palettenweise Bademäntel nachbestellt und jetzt sind sie endlich da und in unserem Webshop erhältlich unter shop.kontrafunk.radio. Die zweite wichtige Neuigkeit finden Sie unter bund.kontrafunk.radio. Das ist unsere Mitgliederorganisation, unser soziales Netzwerk, das es Ihnen ermöglicht, andere Kontrafunkhörer zu kontaktieren, in Austausch zu treten, gemeinsam Veranstaltungen zu besuchen oder selber etwas zu veranstalten, zum Beispiel als regionale Gruppe. Dafür gibt es eine sichere Internetplattform auf unserem eigenen Server in der Schweiz. Wir benutzen dafür keinen der gängigen Kommunikationsanbieter, sondern alles wurde extra für uns programmiert und alles wird exklusiv von uns betreut. Ab jetzt ist die Plattform freigeschaltet. Sie können sich anmelden und beitreten unter bund.kontrafunk.radio. Und da wir heute ausnahmsweise keine Werbung machen, möchte ich die Geschäftsleute unter unseren Hörern darauf hinweisen, dass sie eine Werbeansage hier zu Beginn der Sonntagsrunde oder auch in Kontrafunk aktuell buchen können. Sie erreichen mehr als 350.000 deutschsprachige Hörer. Und wenn das für Sie geschäftlich interessant ist, dann schreiben Sie einfach an info@kontrafunk.radio. Zur Diskussion begrüße ich den ehemaligen Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen der Universität Hannover, Professor Dr. Stefan Homburg. Den Rechtswissenschaftler und Rechtsanwalt Dr. Habil Ulrich Vosgerau. Sowie den Quotenkönig des Kontrafunks, der die einzige Fernsehsendung in unserem Radio macht und es schafft, jede Woche gleichzeitig für Bestürzung und Heiterkeit zu sorgen. Achim Winter! Ja, auch angesichts des großen Koalitionskinos in Deutschland schwankt man ja zwischen Bestürzung und Belustigung. Herr Homburg, was überwiegt bei Ihnen?
Bestürzung? Ist aber keine originelle Antwort, oder?
Aber also, Sie lachen dabei.
Belustigung würde ich sagen, auf keinen Fall. Dazu sitzt einem doch zu sehr in Knochen, welche 180-Grad-Wende nicht nur Herr Merz persönlich gemacht hat, sondern seine gesamte Fraktion. Ist zwar manchmal journalistisch gut, wenn man Dinge personalisiert, aber man muss ja sehen, dass dieser Sondierungspapier die Fraktion einstimmig zugestimmt hat. Und auch jetzt den Verschärfungen dieses Papiers, die durch die Verhandlungen mit den Grünen entstanden sind. Aber schon das Papier als solches, wenn Sie mal reinschauen, beim Thema Steuern sind da lauter Mindereinnahmen, die gut klingen. Ja? Also Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Stromsteuer, Mehrwertsteuer für Gastronomie, wird alles gesenkt. Bei Ausgaben sehen Sie keinerlei Kürzung, sondern nur Erhöhungen. Es geht von der Mütterrente über die Pendlerpauschale bis zum steuerfreien Freibetrag für arbeitende Rentner und so weiter und so weiter. Ausgehend davon, dass die neue Koalition ein Defizit von 20 Milliarden Euro geerbt hat, über das die frühere Ampel auseinanderbrach, ist dieses Defizit jetzt viel größer geworden. Und dazu kommt deshalb ein gigantischer Schuldenplan. Und um das Ganze rund zu machen und mein Argument verständlich zu machen, Herr Merz würde jetzt hierzu sagen, okay, das ist finanzpolitisches Harakiri, aber das werden wir durch ein tolles Wachstum auffangen. Und wenn wir jetzt schauen, was ist denn beim Thema Regulierung, dann ist erstmal implizit, ohne dass das da ausdrücklich steht, der gesamte Regulierungsapparat, den man von der Ampel geerbt hat, für sakrosankt erklärt. Also Heizungsgesetz und alles mögliche, Verbrennerverbot, Flottengrenzwerte, alles will man gar nicht anfassen. Dazu wird aber draufgelegt eine Erhöhung des Mindestlohns, mehr Polizeibeamte, mehr Zensur und eine Verschärfung der Tarifbindung. Sprich, das Ganze ist mehr Regulierung, total wachstumsfeindlich, finanzpolitisch total unsolide und es ist wirklich schwer zu schlucken, insofern nicht belustigend, dass die gesamte Unionsfraktion, CDU, CSU, das einstimmig gebilligt hat.
Also, wir haben da die Sachebene, da geht es um Finanzen, macht das überhaupt Sinn, ist das nicht alles viel zu viel und so weiter. Dann gibt es die politische Ebene der Taktiken, die in den letzten Tagen und Wochen auch schon angewendet wurden, der Wortbrüche, der Versprechungen und so weiter. Und dann gibt's eigentlich etwas ganz Seltsames und das hat mit der Konstituierung der Legislative zu tun. Und wir haben ja in Gestalt von Ulrich Voskerau da einen Fachmann. Das Konstanzer Konzil hat stattgefunden von 1414 bis 1418. Und in dieser Zeit gab's mal einen drolligen Moment, da gab es drei Päpste. Ja. Und die wussten auch nicht, wer jetzt eigentlich dran ist. Es hatte zum Teil auch ein bisschen was mit Kalender zu tun. Also einer hat sich verdünnisiert, der musste, glaube ich, eingefangen werden. Der floh einfach. Das können wir jetzt in Berlin noch nicht feststellen, leider. Aber das verbleibende Personal versucht also jetzt, den einen Bundestag, der schon gewählt ist, irgendwie schneller zusammenzurufen, als es der abgewählte Alte zugestehen möchte. Kannst du mal kurz erklären, was sind das für Zustände?
Das also die jetzige Situation, wo ich also auch auf Twitter ja eifrig dafür werbe, dass AfD-Fraktion und Linksfraktion, die müssten ja gar nicht zusammenwirken. Das verlangt ja keiner, sondern es müssten nur beide Fraktionsvorstände völlig unabhängig voneinander bei der Präsidentin des Bundestages, also des Alten, beantragen, dass unverzüglich sofort auf der Stelle der neue Bundestag zusammengerufen wird, möglichst noch vor nächsten Dienstag. Und das hat ja einfach den Grund, in der überraschenden Begründung des Bundesverfassungsgerichts auf die verschiedenen Eilanträge, die dort gestellt worden sind, um diese hastig anberaumte Sitzung zur Veränderung des Grundgesetzes noch mit dem alten, eigentlich abgewählten Bundestag zu verhindern. Das hat das Bundesverfassungsgericht, wie Sie ja inzwischen gehört haben, dann abgelehnt und zurückgewiesen, und zwar mit einer sehr überraschenden Begründung. Und wenn ich das dann sage oder schreibe, das hat mich aber überrascht, dann gibt's gleich Leute, die schreiben dann zurück, ja, wenn sie das überrascht haben, dann sind sie ja noch naiver, als ich dachte. Aber das ist ein Missverständnis, weil der Jurist interessiert sich, ähnlich wie der Mathematiker, natürlich immer nur für die Begründung, nicht so sehr für das Ergebnis. Und die Begründung des Bundesverfassungsgerichts, warum das angeblich in allerbester Ordnung und völlig unproblematisch sein soll, wenn man schnell noch den alten Bundestag zusammenruft, um die Verfassung sehr grundlegend ändern zu können, wodurch der neue, eigentlich bereits gewählte Bundestag vor vollendete Tatsachen gestellt wird, die hat überrascht. Die hat kein Fachmann so vorausgesehen. Um die Begründungstechnik des Bundesverfassungsgerichts also wirklich fachwissenschaftlich adäquat zusammenfassen zu können, blättere ich derzeit noch im Synonym-Wörterbuch, weil ich einen anderen Ausdruck oder besseren Ausdruck für hinterfotzig suche. Also das Gericht sagt nämlich, es seien die Rechte des neuen Bundestages und der neu gewählten Abgeordneten deswegen nicht verletzt, egal was der alte Bundestag da tut, weil die seien ja sozusagen alle selber schuld, wenn sie sich über den Tisch ziehen ließen. Schließlich habe der neue Bundestag jederzeit das Recht, sich völlig frei und eigeninitiativ zu versammeln. Da müsse er nicht erst auf die Einladung durch die Präsidentin, die alte Präsidentin des Bundestages warten. Das ist jetzt neu und überraschend. Das wusste man ja nicht im Verfassungsrecht. In der Geschäftsordnung des Bundestages steht, dass die Präsidentin des alten Bundestages auch den neuen einlädt. Von einem Eigeninitiativversammlungsrecht wusste man ein bisschen nichts. Ist ein bisschen so, als wenn man vor dem Amtsgericht gegen die Fluggesellschaft prozessiert, weil der Flug nach New York ausgefallen ist. Und dann sagt das Amtsgericht, ja, sie hätten doch selber nach Amerika fliegen können. Bisschen mit den Flügeln schlagen Richtung Westen, ja. Kann man nur sagen, ich wusste bisher nicht, dass ich selber fliegen kann. Sagt das Amtsgericht, jetzt wissen sie es. So, jetzt hat das Gericht aber gesprochen, hat gesagt, was wollt ihr denn? Ihr, statt uns zu behelligen, ihr könnt euch selber versammeln, ja? Und daher jetzt diese Initiative, also Alternative für Deutschland, die Fraktion, die Linkspartei, sollen einfach jetzt die unverzügliche, sofortige, am besten noch heute oder ersatzweise Montag, Versammlung des Deutschen Bundestages des 9. des 21. Bundestages beantragen. Und das hat das Gericht auch gesagt. Wenn das gelingen würde, dann wäre die Sitzung am Dienstag obsolet. In dem Moment, wo der neue Bundestag konstituiert ist, darf sich der alte nicht mehr versammeln.
Wer beruft denn jetzt ein? Also ist das eine Spontandemo der Deutsche Bundestag geworden?
Genau, weiß das leider keiner, weil es sich um ein Verfahren handelt, nicht nur, dass noch nie stattgefunden hat, sondern von dem bisher auch noch nie einer wusste, dass es das gibt. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt nur gesagt, ist doch selbstverständlich, hättet ihr doch machen können. Also, wir gehen davon aus, dass Artikel 39 des Grundgesetzes gilt, auch für den neuen Bundestag. Es würde also reichen, wenn die beiden Fraktionsführungen der AfD und der Linken sagen, wir sprechen hier für die neuen Fraktionen im 21. Bundestag, die ja auch schon konstituiert sind, und bei der Präsidentin, bei der bisherigen Präsidentin des Bundestages, die auch für die Einberufung des neuen Bundestages zuständig wäre nach § 1 der Geschäftsordnung des Bundestages, beantragen, der neue 21. Bundestag soll auf der Stelle unverzüglich versammelt werden. Davon gehen wir aus.
Aber die bräuchten ja gar nicht das Gebäude dafür. Die können doch überall, also Paulskirche Frankfurt oder auch hier Estrel Hotel in Berlin.
Plötzlich. Das, klar.
Und dann gilt, nun sind sie halt da.
Ja. Letztlich ja.
Mich erinnert das an die Szenen neulich in Südkorea, wo die Abgeordneten versuchten, in das Parlament zu kommen und von Soldaten dran gehindert wurden. Ist auch die Frage, ob dann Frau Faeser hier die GSG 9 vor den Reichstag stellt, um zu verhindern, dass da eine Versammlung und Konstituierung stattfindet.
Dazu wird ja jetzt die Bundestagspolizei eingerichtet, ja, offenbar für solche Zwecke.
Ja. In der Mangelung des Wassergrabens, der noch nicht steht.
Ja. Okay, also es ist ein Spiel mit Kalenderdaten, mit zeitlichen Abläufen. Bundestag Präkox oder irgendwie verzögerter Bundestag. Irre. Was wir jetzt auch haben in diesem politischen Ränkespiel, sind ja Koalitionsbildungen. Also das habe ich auch gemerkt, dass die AfD natürlich Signale an die Linke gesetzt hat. Lasst es uns doch zusammen machen. Wir könnten ja. Und im Prinzip muss man ja sagen, als Demokrat, als Verteidiger von unsere Demokratie, ist Konsens eigentlich was Gutes. Jetzt ist es so eine Sache mit der Konsensbildung. Also auch was wir in den letzten Wochen erlebt haben, sage ich mal zu Achim Winter hin, das waren ja Konsensfindungen, zum Beispiel von Friedrich Merz mit den Linken, wollt ihr noch mehr? Ja, gerne. Und irgendwie ist das ja freundlich abgelaufen. Also es kam zu einem ganz großen Konsens, das ist doch eigentlich begrüßenswert.
Es läuft wie geschnitten Brot.
Ja.
Also ich habe das auch draußen bei den eher linksgerichteten Leuten, die ich auf der Straße treffe, so festgestellt. Die sind sehr glücklich und auch happy. Ja, also wenn der Konsens ist, die Rechten zu verhindern, dann sind sich alle einig und wenn das gelingt, sind die Leute auch glücklich. Ja, also diese ganzen Details jetzt von Ihnen, Herr Homburg, da, was da alles an Geld fehlt und so weiter, das ist alles nicht so schlimm. Nach meinem Eindruck ist draußen auf der Straße die eindeutige Stimmung, Hauptsache die Rechten verhindert, dass das dann ein bisschen was kostet. Okay.
Meine Deutung ist so, die Politik ist immer glücklich und steht mit strahlenden Gesichtern vor der Kamera, wenn sie gerade erfolgreich einen Vertrag zulasten Dritter abgeschlossen hat. Und das haben wir jetzt in kurzer Zeit zum dritten Mal erlebt. Zunächst 2008, das haben schon viele vergessen oder Jüngere gar nicht erlebt, Finanzmarktstabilisierungsfonds, SOFIN, 400 Milliarden. Dann Corona, Wirtschaftsstabilisierungsfonds oder Corona-Fonds, 600 Milliarden. Und jetzt Krieg und Infrastruktur von 1000 Milliarden. Es steigert sich immer weiter rauf. Aber es sind immer Situationen, wo die Politik dann mit sich selber sehr zufrieden ist und die Medien, die ja eigentlich den Bürgern helfen müssten, ihnen nicht helfen. Aber was das jetzt bedeutet, wer zahlt denn die Billionen eigentlich? Mhm. Also es ist kein anderer da. Ja?
Ja, ja,
die Billion wird von uns gezahlt und auch nicht von den Nettosteuerzahlern, wie die meisten erzählen. Die Nettosteuerzahler, die sind nämlich schon bis zum Anschlag belastet. Und auch die Politiker wissen, dass man eine Kuh nicht schlachten sollte, wenn man sie melken will. Also werden vor allem, denke ich, Transferempfänger jeder Art gemolken werden. Und das sind letztlich dann Rentner, Bürgergeldempfänger, Pflegebedürftige, Kranke und so weiter. Und eine Billion ist nicht wenig. Also da wird schon ins Fleisch geschnitten.
Also können wir das mal ganz kurz verfolgen, konkret, weil diese Frage, die treibt mich schon um. Wer bezahlt das? Ja, es bezahlen spätere Generationen, sagen die einen. Wie kommt das denn überhaupt jetzt zustande, das Geld? Ja, es wird gedruckt. Ja, aber das sind ja alles noch keine für mich einsehbaren Erklärungen. Also wo kommt das Geld her und welches Risiko, also außer jetzt
das Geld? Ganz einfach. Also es wird nichts gedruckt, sondern der Bund gibt jetzt Bundesanleihen aus. Die werden von Kapitalanlegern gekauft, wenn sie gut verzinslich sind. Und allein durch die Ankündigung von Merz sind die Zinsen ja schon merklich gestiegen, ne? Auch die Bauzinsen. So, diese Bundesanleihen laufen 10 Jahre. Das heißt, der Bund zahlt jährlich Zinsen dafür. Und nach 10 Jahren zahlt er das Ganze zurück, kann es dann aber revolvieren. Aber der Bundesrechnungshof, der hat jetzt gerade ein sehr interessantes Papier geschrieben, das nirgends erwähnt wird, dass im Laufe dieser Aktion in den 10 Jahren ungefähr 200 Milliarden an Zinsen auflaufen werden. Und diese Zinsen müssen ja aus dem Haushalt gezahlt werden. Und die werden dann von den Teilen des Haushalts gezahlt, die nicht privilegiert sind. Also die nicht als Verteidigung oder Infrastruktur verkauft werden. Und das ist dann im Wesentlichen Personal, Zuweisung und eben der große Posten Soziales.
Okay. Noch eine Frage in Richtung Verfassungsrecht. Es gab ja in dieser langen Reihe von Lamm- und Regierungsformen Verfassungsgerichtsurteilen in Deutschland einen Ausreißer, der ziemlich viel Radau gemacht hat, nämlich dass denen haushaltliche Bestrebungen um die Ohren geschlagen wurden mit dem Argument, ja Moment, so schnell geht's nicht. Also das Argument war ja, die müssen wenigstens genügend Zeit haben, um diese Papiere alle zu studieren. Das ging alles viel zu schnell und da hat das Verfassungsgericht gesagt, nee, so nicht. Entschuldigung, 1 Billion und jetzt geht's noch viel schneller und das soll in Ordnung sein?
Ja, das ist die Parallele zur Heilmann-1-Entscheidung. Das war ein einzelner CDU-Abgeordneter aus Berlin, der seinerzeit die von der Regierung sehr eilig eingesetzte Abstimmung über das Heizungsgesetz in der Tat hat aufhalten können. Es gab auch noch eine Heilmann-2-Entscheidung, da ist es ihm nicht mehr gelungen. Das ist ja in der Öffentlichkeit jetzt sehr stark rumgegangen, ist auch im Bundestag ventiliert worden. Ich würde immer sagen, es gibt auch noch eine andere Parallele, mit der ich damals zu tun hatte. Das ist schon etwas her, das war im Sommer 2018 gewesen, als nämlich versucht worden ist, zunächst erfolgreich, im Ergebnis dann nicht erfolgreich, die Parteienfinanzierung zu ändern, sehr stark anzupassen. Und zwar, wie man das immer macht, wenn man die Parteienfinanzierung anpasst, innerhalb von, ich glaube, 6 Werktagen im Sommer 18 parallel zur Fußballweltmeisterschaft. Und damals habe ich auch schon versucht, das zu stoppen. Ich habe damals eine Abgeordnete vertreten, die erst seit einem Dreivierteljahr damals in der Politik war. Und ich habe für die völlig zutreffend vorgetragen, die sind ja des Willens, sich in das sehr, sehr, sehr komplizierte Recht der Parteienfinanzierung einzuarbeiten, damit sie auch beurteilen können, ob das, was die Regierung davor hat, vertretbar ist oder nicht. Aber sie können das nicht in wenigen Tagen als Nichtpolitiker. Die brauchen etwas länger. Das hat natürlich dann zu Hohn und Spott geführt vom Bundesverfassungsgericht. Die Prozessvertreter der anderen Seiten haben dann gesagt, dass ich praktisch so dumme Bundestagsabgeordnete vertrete, die immer länger brauchen als die anderen. Aber ich glaube nach wie vor, das Argument war nicht schlecht. Das ist hier, glaube ich, noch die bessere Parallele sogar, denn bei Heilmann und dem Heizungsgesetz ging es darum, dass die Gesetzgebungsvorlage tatsächlich unglaublich lang war, kompliziert, mit Querverweisen schlichterdings nicht zu begreifen, die war in sich zu kompliziert. Bei den jetzt in Rede stehenden Änderungen des Grundgesetzes ist es gar nicht so, dass die Tischvorlage so schwer zu begreifen ist. Also das können die Bundestagsabgeordneten relativ schnell feststellen, was da geplant ist und was da passieren soll. Aber Das habe ich auch letzten Donnerstag im Haushaltsausschuss gesagt. Es ist ganz einfach so. Die Ökonomie, die Volkswirtschaftslehre, die Finanzwissenschaft, die ist ja nicht nur in Deutschland, die ist ja in der ganzen Welt völlig zerstritten. Da gibt es überhaupt keine einheitliche Linie zum Problem der Staatsschulden. Es gibt keynesianische Ökonomen, auch unter denen sind Nobelpreisträger, die sinngemäß sagen, es kann gar nicht Staatsschulden genug geben und man soll nicht den Privathaushalt mit dem Staatshaushalt verwechseln. Und es gibt eben diese andere Richtung, die in Deutschland sehr stark ist, wo eben, wie ich persönlich finde, zu Recht gewarnt wird vor Überschuldung, wo darauf hingewiesen wird, dass das ganze Eurosystem, die Stabilität des Eurosystems in der heutigen Zeit relativ einseitig an der deutschen Bonität noch hängt. Und wenn die auch kaputt gemacht wird, könnte der Euro auch ein Kollateralschaden sein. So, und da habe ich gesagt, jeder einzelne Bundestagsabgeordnete ist ja jetzt nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, eine Gewissensentscheidung zu fällen, ob er diese Überschuldungsermächtigung, die natürlich ausgenutzt, ausgeschöpft werden wird, ob er diese ermöglichen will. Das ist eine Gewissensentscheidung. Aber das ist keine Gewissensentscheidung wie Kriegsdienstverweigerung oder so, die man aus dem Bauch heraus treffen kann. Das ist eine Gewissensentscheidung, wo man studieren muss, wo man ganz viel lesen muss, wo man diskutieren muss, bis man das für sich selber klar hat, was man ökonomisch für richtig hält und was nicht. Und da habe ich natürlich gesagt, das stimmt auch, das kann der Bundestag nicht in 2-3 Tagen beschließen. Das ist völliger Irrsinn. Das müssen die Abgeordneten sich erlesen und sich dort hineindenken. Ja, aber wie Sie wissen, das hat das Bundesverfassungsgericht ja ebenfalls offenbar nicht beeindruckt.
Es sind ja so viele Beschwerden anhängig, sind die alle zurückgewiesen?
Es waren, glaube ich, insgesamt 11. Ich würde mal sagen, die relevanten sind vom Tisch und die hat in der Tat das Bundesverfassungsgericht auch gleich gesagt, in einem unglaublichen Entscheidungstempo und mit unglaublich dünnen Begründungen. Es seien auch die Hauptsacheklagen offensichtlich unbegründet. Mhm. Mit der genannten Begründung, es kann ja der neue Bundestag und seine Abgeordneten, die können ja gar nicht in Rechten verletzt sein, die müssten sich spontan versammeln. Ja, dann hätten sie es. Und deswegen ist das wohl vom Tisch.
Noch eine Frage, Herr Homburg. Ist das denn so sicher, dass der Markt diese gigantischen Mengen von Staatsschuldenpapieren absorbiert? Was ist denn, wenn die drauf sitzen bleiben?
Nein, also das wäre unrealistisch, weil wir haben einen integrierten Weltkapitalmarkt. Und auf diesem Weltkapitalmarkt treten noch Schuldner eines ganz anderen Kalibers auf als Deutschland, etwa USA oder Japan. Und wenn Deutschland jetzt zusätzlich eine Billion haben will, dann kriegt es die.
Auch 10 Billionen?
Mehrmals 10 Billionen wohl nicht. Ich meine, das Problem ist, wenn Sie sich nochmal erinnern.
Wir kriegen so das in den Griff.
Die Griechen,
so bei 5 Millionen hört es auf.
Die Griechen, die hatten ja damals an die von Herrn Vosgerau genannten Volkswirte geglaubt. Die sagten, man Staat kann nie pleite gehen. Der kann sich so viel verschulden, wie er will. Das wird ja seit, ich weiß nicht, 100 Jahren erzählt. Und die haben den Griechen erzählt, ihr könnt gar nicht pleite gehen. Ihr braucht doch nichts zu sparen. Ihr könnt euch einfach immer weiter verschulden. Und dann plötzlich im Jahr 2008, zack, kriegten die kein Geld mehr. Und dann ist ja sofort Papandreou zu Merkel geflogen und hat gesagt, dass ihm der ganze Staat um die Ohren fliegt. Ja? Wenn sie plötzlich als hochverschuldeter Staat überhaupt kein Geld mehr am Kapitalmarkt bekommen, dann sind sie im Grunde erledigt. Das ist so ähnlich wie ein Einmarsch fremder Soldaten.
Haben Sie denn nur ungefähr eine Zahl? Ich habe da eine lustige Zahl gehört.
Nein.
Wie viel diese ganze Griechenland-Krise in Milliarden überhaupt gekostet hat, da war ich da recht überrascht, weil das offenbar sehr viel weniger war, als das, was wir jetzt hier so auf den Zettel schreiben.
Nein, also das Typische für diese Krisen, ob Schuldenkrise oder Corona, die Administration achtet darauf, dass keine hochwertigen Zahlen erhoben werden. Und dann können Sie hinterher auch nichts beweisen.
Ich habe was gelesen von 385 Milliarden, hätte die Griechenland-Krise gekostet.
Nur Deutschland?
Insgesamt.
Ja, insgesamt mag sein, aber Sie können sowas nur mit Modellannahmen sagen. Der wichtigste Punkt, und das ist ja Ihre Frage, Sie können nochmal eine Billion jetzt drauflegen auf die 2,5 Billionen, das würde ich also klar bejahen. Es gibt irgendwo einen Punkt, wo Sie dann keinen Kredit mehr bekommen und es gibt keine wissenschaftlich seriöse Methode, diesen Punkt vorherzusagen. Also es schwirrt immer sowas wie 90% des BIP, die hätten wir dann so erreicht, aber das ist zu starr gedacht. Es hängt auch von den sonstigen Umgebungsbedingungen ab. Wenn dann zusätzlich noch irgendeine kriegerische Aktion kommt oder so, die Kapitalmärkte, die können innerhalb von einem Tag ihre Meinung ändern. Und deshalb nach dem Vorsichtsprinzip sollte man so, wie wir, die Schulden gering halten. Und ich muss mal erinnern, vor Corona, können Sie sich erinnern, vor Corona, 3-4 Jahre die schwarze Null. Da hatten wir auch schon Infrastrukturprobleme und pipapo. Ja, aber durch Corona sind die Politiker in so einen Ausgabenrausch gekommen, haben also 600 Milliarden Fonds aufgelegt, haben dann unter der Ampel versucht, den umzuleiten auf ihre Klimaprojekte. Und als das Bundesverfassungsgericht sagte, nee, ihr müsst wieder die Schuldenbremse einhalten, war die Regierung kaputt. Und die neue Regierung kommt jetzt so in der Konstellation gar nicht zustande, wenn sie die Schulden nicht kriegen, ne? Also Schwarz-Rot wird's nicht geben, wenn die dieses Riesenschuldenpaket nicht durchbekommen.
So, Stichwort Corona ist gerade gefallen, obwohl ich es an der Stelle jetzt nicht erwartet hatte, aber wir leben in interessanten Zeiten und wenn wir die Woche überblicken, dann müssen wir nämlich auf dieses Thema selbstverständlich auch kommen. Jetzt hat Stefan Homburg gerade diesen wunderschönen Satz gesagt, die Administration sorgt schon dafür, dass keine relevanten Zahlen erhoben werden. Da habe ich irgendwie gedacht, das kenne ich auch von Corona. Ja. Laut Bundesnachrichtendienst, das wissen wir ja jetzt seit ein paar Tagen, stammt Corona also mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem Labor und zwar in Wuhan, lustigerweise da direkt neben dem Viehmarkt. Und die Frau Merkel wusste das offenbar auch schon im Jahr 2020. Also ich meine, Kontrafunkhörer wissen das schon eine Weile, aber welche politischen Folgen hat das denn jetzt alles? Also man kriegt ja mal ganz kurz einen trockenen Hals, muss dreimal leer schlucken und muss sich sagen, was ist damals eigentlich in welchen Köpfen vorgegangen? Einerseits die Tatsache, dass das ein gebautes Virus ist, würde nach meinem Empfinden ein höheres Angstpotenzial bei den Menschen in der Welt verursachen. Also wenn man gesagt kriegt, ja, das ist jetzt wirklich von verrückten Dr. Nose im Labor gemacht worden, ich glaube, dass der Angstfaktor dann höher ist, als wenn man sagt, ja scheiße, also die Natur spielt gerade mal wieder mit uns.
Zumal es ja eine ziemlich wilde Geschichte dazu gibt. Die Frau Li oder Shi oder so, also eine Virologin, die hat ja darauf aufmerksam gemacht, dass sie als erstes dachte, dass der große Virus freigesetzt worden sei. Deshalb haben die Chinesen gleich zu Anfang Straßen desinfiziert. Denn ich glaube, im Jahr 2015 gab es in der FAZ schon eine große Diskussion über die künstlichen Viren. Und da hat irgendein virologisches Institut, vielleicht sogar Wuhan, in der FAZ beschrieben, wie sie einen mit 50% letalen Virus gebastelt hatten. Und da war eine riesige Diskussion, warum man so etwas tut. Ja? Und offenbar war es wohl so, dass zum Ausbruch der Covid-Geschichte diese Frau Li oder Shi eben kurz dachte, es sei der Große. Und dann war es nur der Kleine. Also da haben wir noch einiges im Köcher.
Also ich hatte es ehrlich gesagt auch sehr früh schon angenommen, obwohl ich sonst gar nicht affin bin zu allem, was nach Verschwörungstheorie klingt. Aber es war eben nach den Umständen, die wir gesehen haben, sozusagen das Einzige, was wirklich Sinn macht. Man musste ja, also erstmal die ganze Welt hat diese drastischen Maßnahmen adaptiert, weil sie China nachgemacht hat. Das war schon etwas, was man eigentlich so nicht kannte. Eigentlich haben die freiheitlichen und demokratischen Systeme sich immer so verstanden, dass sie nicht unbedingt China nachmachen. Hier haben sie alle China nachgemacht. Und man verstand eben auch nicht auf Anhieb, warum die Politiker in so eine Panik ausbrechen wegen letztlich einer Erkältungskrankheit, letztlich einer Art Grippewelle, die es ja alle paar Jahre mal gibt. Und in der Tat, die sinnvolle Erklärung, das ist mir sehr früh aufgefallen, wäre die, die Politiker wussten sehr früh von Geheimdiensten, dass das ein künstlich fabriziertes Virus ist und waren ihnen deswegen so alarmiert, weil sie in der Tat an eine hochpotente Biowaffe geglaubt haben, die es dann wahrscheinlich nicht war.
Dieses Gezerre um die Frage, war es im Labor oder war es doch nicht aus dem Labor und so weiter, ist das vielleicht auch eine Art Ablenkung, dass das jetzt uns beschäftigt bis zum geht nicht mehr vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es doch eigentlich irrelevant ist. Denn der Zauber, der da stattgefunden hat, dass man uns das Hologramm einer Krankheit in die Köpfe projiziert hat, einer Krankheit, die wirklich nur durch so und so viel Zyklen von irgendeinem Testverfahren beglaubigt
die
wird.
Die Impfung.
Ja, die kam ja. Dann. Ja, genau.
Aber ja, das ist ja der Mechanismus. Oh Gott, wir sind in der Verschwörungstheorie ganz weit hinten, John. Aber der Mechanismus ist immer, ich baue eine Biowaffe, wie ich schon eine Impfung habe. Ja? Und das ist dann der tiefere Sinn. Du kannst irgendwelche fremden Soldaten infizieren und unsere Soldaten haben die Impfung schon bekommen. Und dann dieses ganze Experiment mit einem Virus in die Welt setzen und dann anschließend die ganze Bevölkerung impfen, was ja auch finanziell nicht uninteressant ist. Ja, Gott, jetzt sind wir wirklich weit drin im Rabbit Hole. Aber diese Impfung ist da, glaube ich, die
Antwort. Ja, da sind wir seit 4 Jahren in dieser Murmeltierschleife gefangen. Ja,
aber genau. Der Stefan Homburg. Punkt Ihrer Frage ist doch, warum das jetzt kommt. Also zunächst mal alle, die sich alternativ seriös informieren, wussten das seit 4 Jahren. Jetzt kommen plötzlich verschiedene Leitmedien und zwar alle zeitgleich. Ist Ihnen das aufgefallen? Also recherchestarke Medien wie Zeit und Süddeutsche und als Krönung T-Online kommen alle am selben Tag mit der Erkenntnis, boah, das ist ja im Labor gemacht worden. Na? Also ich habe dann nochmal geguckt, was ich so auf X gemacht hatte. Da hatte ich irgendwann mal vor 3 Jahren den Stand der Diskussion zusammengefasst. Und das war auch schon kein besonderer Renner mehr, dieser Tweet gewesen. Die logische Erklärung ist eigentlich folgende. Wenn Sie mal schauen, was sagen die Medien jetzt? Alle betonen, das ist in China gemacht worden. Und das Ganze hat so einen antichinesischen Drall. Und nirgends steht, was wir auch seit Jahren wissen und was insbesondere von dem amerikanischen Komitee selbst belegt ist, dass es von den Amerikanern finanziert wurde. Also es ist im Grunde eine US-Forschung, die, weil sie in den USA verboten war, nach China ausgelagert wurde. Ich erkläre mir deshalb das so, unsere CIA-Blättchen, wenn man so will, die haben jetzt grünes Licht bekommen, das rauszulassen, weil sich geopolitisch etwas verändert und die Amerikaner im Moment so eine Art China-Bashing machen. Dieser größere geopolitische Rahmen könnte auch der Grund sein, warum die jetzt hier ihre Nahost- und Europakriege beenden wollen. Also der Schwerpunkt verlagert sich in Pazifik. Das ist für uns eine gute Sache. Wir dürfen nur nicht darauf reinfallen.
Das verkleinert aber den armen Christian Drosten zum Kollateralschaden. Ne? Und so wollen wir ihn auch nicht davon kommen lassen. Was ist eigentlich mit den 551 Fragen passiert?
Soll es ein geheimes Agreement. Ja. Also die sind ja beantwortet. Man hat ja zuerst gesagt, die Regierung beantwortet sie nicht. Mit 24 Stunden Verspätung hat die Regierung sie beantwortet. Und da steht jetzt sinngemäß drin, ja, das wissen wir alles auch nicht. Ist auch nicht Aufgabe der Regierung, irgendwelche Organisationen im Auge zu behalten, denen sie viele Millionen überweist. Ja? Und es soll ja hinter den Kulissen ein Agreement geben, dass die CDU das jetzt auf sich beruhen lässt, sonst wäre ja der normale Weg der. Man müsste jetzt ins Organstreitverfahren gehen vor dem Bundesverfassungsgericht und müsste die ordnungsgemäße Beantwortung der Fragen erzwingen. Und vorher müsste man die sogenannte Konfrontationsobliegenheit erfüllen. Das heißt, man müsste nochmal zur Regierung gehen und sie darauf aufmerksam machen, dass die Fragen nicht ordnungsgemäß beantwortet worden sind. Davon mal abgesehen, also Nebenbemerkung, so toll gemacht waren die 551 Fragen. In weiten Teilen nicht, was einfach daran liegt, dass die Unionsbundestagsfraktion wenig Übung mit kleinen Anfragen hat. Die sieht sich immer als Regierungsfraktion. Wenn sie ausnahmsweise mal nicht regiert, dann wartet sie eben, bis sie wieder regiert. Also so viel Übung haben die nicht, das hätte man auch ein bisschen besser machen können. Und es gibt ja jetzt die bekannte Gegenaktion, dass der Rechtsanwalt Steinhöfel, der geschätzte Hamburger Kollege, jetzt dieselben Fragen ebenfalls an die befragten Institutionen gerichtet hat, und zwar in Gestalt einer Presseanfrage und nun seinerseits angekündigt hat, dass er dann vor den Verwaltungsgerichten klagen wird, wenn die nicht ordnungsgemäß beantwortet werden. Aber es scheint so zu sein, dass die sich hinter den Kulissen schon geeinigt haben, also neben den anderen Schweinereien, dass diese Fragen jetzt also auch irgendwie auf sich beruhen können, aus Sicht der Union wie der SPD.
Aber so spaßig, wie Uli Voskerau das jetzt dargestellt hat, klar, es ist trotzdem wichtig, dass diese Fragen irgendwie gestellt und vor allem dann auch beantwortet werden, auf die eine oder andere Weise. Der Hintergrund ist ja wohl doch die USA. Also nur weil dort jetzt, hat man ja gesehen, USAID und diese ganzen Gießkannenprojekte staatlicher Schweinereien aufgedeckt werden. Genauso wie ich auch vermute, dass in Corona die Tatsache, dass vielleicht doch Akten geöffnet werden. Jetzt haben wir ja einen neuen Gesundheitsminister in Amerika und es sieht für Herrn Fauci, für Herrn Daszak und Tutti Quanti ein bisschen finster aus, ja, genauso wie für Christian Drosten dann, aber den wollen wir ja gar nicht zu hoch heben.
Drosten und Fratscher lassen wir heute mal ganz
weg. Lassen wir heute weg,
genau. Man darf ja nicht, man darf nicht vergessen, der Friedrich Merz hat halt eben gemerkt, wie viel Kohle in seine Bekämpfung fließen kann. Ja, also plötzlich sind 250.000 Leute da und kämpfen gegen die faschistische CDU. Das ist natürlich, da wollte er noch mal kurz Meldung machen, bevor er dann aufhört, seiner neuen Freundin zu viele Fragen zu stellen.
Ja. Also meine Meinung ist, dass die CDU und auch die FDP da wirklich kalt erwischt wurde, weil die diese Methoden so nicht kannten.
Die FDP hatte das ja mal zwischendurch kennengelernt, nachdem Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt worden war. Ja. Binnen 24 Stunden wurden im gesamten Bundesgebiet orchestriert FDP-Geschäftsstellen angegriffen. Die haben sich sehr erschrocken damals. Ja, das war auch so ein kurzes Aufflackern. Und was Ähnliches hat ja die CDU erlebt. Ja, wie schnell das ist und wie konzertiert das alles funktioniert.
So, und jetzt geht's wieder um die Grundgesetzänderung, die ja jetzt geplant ist. Und jetzt wollen die Grünen ja tatsächlich die NGO-Finanzierung im Grundgesetz verankern. Ja, also, Herr Homburg, haben Sie schon einen Bademantel?
Also ich habe ja seit Corona vielleicht so 20 Strafverfahren bis jetzt bekommen. Also bis ich gesagt habe, dass der R-Wert unter 1 lag vor dem Lockdown, war ich ein unbeschriebenes Blatt. Und eine Woche später kamen die ersten Strafanzeigen. Verleumdungen, Nötigungen, inzwischen habe ich auch Computersabotage, üble Nachrede, Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Im Grunde das ganze Strafgesetzbuch bis auf Mord und Totschlag. Also ich habe diese Texte noch nicht genau genug gelesen. Die Frage ist, ob die NGOs auch dann nicht mehr unter die Schuldenbremse fallen. Also ja. Stichwort weiter Verteidigungsbegriff.
Ne? Ja.
Und die Grünen tun ja jetzt alles Mögliche in Verteidigungsbegriff, wo man nie gedacht hätte, dass das Landesverteidigung ist. Ne? Also Einzelplan 14 im Bundeshaushalt, der heißt Verteidigung. Und das war immer gemeint als Verteidigung gegen äußere Angriffe. Jetzt kommt die ganze Bespitzelung der Bevölkerung durch Geheimdienste. So kann man jetzt alles in den Einzelplan 14 tun. Und falls das noch nicht jeder so auf dem Schirm hat, alles, was im Einzelplan 14 künftig finanziert wird, hat nur noch den Himmel über sich. Also gibt's keine Schuldenbremse. Während in den anderen Etats mit weniger wichtigen Ausgaben wie Sozialem und so weiter, da wird die Schuldenbremse eingehalten. Und bei der Infrastruktur ist so ein Mittelding, da dürfen erstmal 500 Milliarden verjubelt werden, aber dann ist auch Schluss.
Also Infrastruktur heißt dann auch zum Beispiel den ganzen Schlüsseldienste, also Korrektiv zum Beispiel zu unterstützen, bekommt dann Verfassungsrang? Sozusagen.
Also ich würde es nicht in die Infrastruktur reintun, weil die einen Deckel hat.
Ach so.
Das ist genauso wie mit den 3 Milliarden, die Merz gestern rausgehauen hat.
Okay.
Merz hatte gestern die ersten 3 Milliarden in Richtung Ukraine geschickt. Und dann kann man ja fragen, ja, wird da jetzt Infrastruktur aufgebaut? Oder wird da verteidigt? Und die werden das auf jeden Fall in den Verteidigungsetat tun. Denn dann haben sie keinerlei Schuldendecke. Und für das andere haben sie eben diese 500 Milliarden, wovon ja 100 Milliarden an die Länder gehen und weitere 100 Milliarden jetzt im Grunde für die Wiedereinführung dieser Habeck-Spielereien gedacht ist. Es sind im Grunde nur noch 300 Milliarden übrig, bevor es begonnen hat.
Noch Gottchen.
Also in der Sprache der Grünen werden Aktivitäten wie die von Korrektiv in der Tat als Infrastruktur bezeichnet, sogenannte demokratische Infrastruktur.
Genau.
Das ist da also Berufsverleugnung.
Werden Sie sich noch überlegen.
Unsere demokratische Grundlage.
Aber was jetzt ja noch dazu kommt, ist dieses neue, also dass der Klimaschutz ins Grundgesetz und die sogenannte Klimaneutralität bis 2045 ins Grundgesetz geschrieben werden soll, ist eine erschreckende Entwicklung. Da sagen dann viele Kommentatoren, dadurch werde das Grünen-Programm in Verfassungsrang gehoben.
Ist es doch schon.
Dazu muss man dann allerdings sagen, das ist schon längst in Verfassungsrang gehoben worden durch den berühmten Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts bereits vom Frühjahr 2021. Da ging es ja darum, bereits 2018 hatten die Grünen im Bundestag formell eine Verfassungsänderung beantragt. Das sollte ins Grundgesetz geschrieben werden, dass praktisch die ganze Verfassung, alle Freiheitsrechte unter dem Vorbehalt des Klimaschutzes stehen. Ja. Dafür haben die Grünen 2018 keine Mehrheit gefunden. 2021 spielte das keine Rolle mehr, weil der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts im Wege des Klimaschutzbeschlusses genau diese Deutung in das an sich reine Staatsziel Umweltschutz hineingelesen hat, mit noch diesem berühmten Detail, das Fritz Fahrenhold ans Licht gebracht hat, dass also Teile der Sachverhaltsdarstellung eben dieser Entscheidung offenbar abgeschrieben worden sind von der privaten Homepage eines Frankfurter Grünen-Politikers, mit dem die Berichterstatterin Frau Britz zufällig verheiratet ist.
Ja, aber Herr Vosgerau, wir achten doch hier immer in der Runde drauf, wir beiden, dass wir uns streiten. und da habe ich eine total andere Meinung. Denn dieses Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts ist zwar verheerend, dass wir da 2021 während des Lockdowns gefällt haben, aber ein falsches Urteil, das ist korrigierbar. Das nennen die dann euphemistisch Änderung der Rechtsprechung. Das bedeutet, man hat bis jetzt falsch entschieden, korrigiert das jetzt. Wenn aber das im Grundgesetztext ist, ist das nicht mehr heilig korrigierbar.
Sakrosankt.
Oder es ist nur noch korrigierbar mit 2/3 Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat. Insofern halte ich das für total verheerend.
Ja, wir hatten schon bisher das Problem, die Rechtslage, dass eben dieser Beschluss des Bundesverfassungsgerichts so nicht ohne weiteres korrigierbar ist, allenfalls dadurch, dass der verfassungsändernde Gesetzgeber dann eben den 20a, an dem man sich bisher festgemacht hat, so hätte umändern müssen, dass vom Wortlaut her klargestellt wird, dass dieser Klimaschutzbeschluss dann eben nicht mehr gelten soll als die authentische Interpretation.
Also, bevor wir uns jetzt auf verfassungsrechtsphilosophische Äste rauslassen, mir leuchtet schon ein, dass auch ein Verfassungsgericht die Meinung mal ändern kann.
Das ist die Hoffnung.
Mich beschäftigt eins. Also, wir erleben da eine Begriffsausweitung. Und ich würde das jetzt nicht für gering halten, also auch wenn es nur 300 Millionen sind, die da für den Infrastrukturpott verwendet werden sollen, lohnt sich die genaue Betrachtung, was denn damit eigentlich gemeint ist, auch wenn es gedeckelt ist und so weiter. Und mit Begriffsausweitung meine ich, dass man unter Infrastruktur dann auch, ich habe noch das Wort von Frau Esken im Ohr, soziale Infrastruktur versteht. Ne?
Ja, also damit, Repression. Ja.
Repression.
Ja. Ja, das ist soziale Infrastruktur. Repression der Bürger durch Zensur, NGOs. Es wird ja das DSA, wenn Sie mir noch ein letztes Wort gestatten, weil das so schwierig ist. Fragen Sie mal die Grünen, ob sie auf dieses klimaneutral im Grundgesetz verzichten würden. Würden die nicht tun. Und damit sieht man, es ist nicht irrelevant.
Ja,
es ist wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung. Ich denke, die Union hat sich gegen den Punkt bis zuletzt gewehrt, bevor sie dann in bewährter Manier eingeknickt ist.
Zuletzt war früh.
Es ist aber doch auch was ganz Tolles für einen Politiker, Grundgesetzänderungen zu machen. Ja, also was gibt's denn da drüber noch? Eigentlich gar nichts. Das Grundgesetz ist, beobachte ich jetzt schon seit einigen Jahren, so eine Art Gästebuch geworden. Ja, das heißt, der Bundestagsabgeordnete möchte irgendwie seine Spuren hinterlassen. Mal sind es Tierrechte, dann ist es das, dann ist es die deutsche Sprache ins Grundgesetz. Ja, kann man auch gerne machen. Ich habe ja nichts dagegen, aber mir fällt einfach auf, dass die ihre Zeit damit verbringen. Und das stört
mich. Das ist eine Verfassungstradition. In den USA ist das nicht so. Ja, da ist die Verfassung kaum je geändert worden.
In den USA ist die letzte Verfassungsänderung, ich hatte das jetzt mal nachgeschaut, von 1992. Und zwar, jetzt wird's echt ulkig, aufgrund eines Antrags von 1789, der 200 Jahre brauchte, bis es die erforderliche Staatenmehrheit gab.
Gott, ist das schön, wenn es
traumhaft. So lange. Das ist dann eine echte Verfassung.
Manchmal braucht man einen langen Atem.
Ja.
Apropos Ausweitung. SPD fordert Wahlrecht für alle, die langfristig in Deutschland leben. Ja, ist jetzt in diesem Forderungskatalog, der da verhandelt wird.
Ja, heute hat auf der Straße ein Mann zu mir gesagt, wenn du halt Wähler brauchst, dann besorgst du sie so.
Ja. Geht manchmal schief, ne? Bei der Jugend irgendwie hat es nicht wirklich geklappt.
Ja, das kommt dann drauf an, welcher Statistik man glaubt. Ja, einesteils sagen ja viele, dass die Ausländer gerne mal AfD wählen, andererseits sollen sie angeblich zu 88% Rot-Grün wählen. Also was stimmt da jetzt?
Ich lese mal kurz vor, was noch da alles geplant ist. Also Personen, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, sollen nicht ausreisen müssen, sondern eine Perspektive in Deutschland erhalten. Das ist ja alles dieser Forderung.
Ja, das sind sehr lange Sätze für kurze Wahrheiten. Ja, also jeder kann kommen, jeder kann bleiben. Punkt.
Ja, okay, gut. Dann.
Das ist genau der Geist bereits des Global Compact for Migration. Ja? Im Global Compact for Migration kommt das Wort illegale Einwanderung nicht mehr vor. Es gibt nur irreguläre Einwanderung. Ja. Das heißt, man muss sie legalisieren. Und das sickert jetzt in die nationale Gesetzgebung ein. Das war so geplant.
Ja. Ich dachte, wir machen hier so ein bisschen einen lustigen Gegenpol zu dem ersten Teil der Veranstaltung. Aber das ist ja alles furchtbar deprimierend. Ja? Also wir stehen hier am Abgrund. Wir stehen hier vor einem legislativen Abgrund.
Habe ich gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir
einstimmig. Halleluja, jetzt gib mir doch mal ein bisschen Hoffnung jetzt
mit irgendwas. Ja, okay, ein Fünkchen Hoffnung gebe ich dir mal, ja? Ja. Das bezieht sich aber nicht auf den Bundesrat. Also die meisten diskutieren über den Bundesrat und Herrn Aiwanger kaufe ich nicht. Die politische Mechanik ist so, dass der Druck von Ländern und Kommunen unglaublich groß ist. Und da könnte Herr Aiwanger umfallen oder auch irgendein FDP-Land, linkes Land oder WSW-Land. Die größere Chance aus meiner Sicht und die einzige Hoffnung, die ich persönlich noch habe, ist die Abstimmung im Bundestag. Denn, das ist jetzt wieder alter Bundestag, ja?
Oh Gott.
Ich rede jetzt vom alten Bundestag.
Wer blickt
dort,
da durch?
Dort sitzen fast 200 Personen, die dem neuen Bundestag nicht mehr angehören. Eines Teils, weil sie regulär ausgeschieden sind, vor allem SPD, die haben die Hälfte ihrer Abgeordneten verloren und Grüne unter die Räder gekommen sind. Für diese 200 Abgeordneten gilt eigentlich nicht mehr die Fraktionsdisziplin, die man so üblicherweise gewohnt ist.
Ja? Die haben nichts mehr zu verlieren.
Und die Afghanistan-Koalition, also Schwarz-Rot-Grün, hat nur 31 Stimmen über den Durst, wenn sie das Grundgesetz ändern will. Das Wichtigste ist aber, bei einer Grundgesetzänderung braucht man nicht eine Zweidrittelmehrheit der Abstimmenden, sondern eine Zweidrittelmehrheit der Anwesenden. Heißt konkret, wenn am nächsten Dienstag von 200 32 krank sind, scheitert die Grundgesetzänderung.
Und wie machen wir das?
Neue Pandemie!
Sie brauchen wenig Schlaf, ne?
Wieso?
Ja, weil also es ist ja ein immenser Fleiß, der mir hier entgegenschlägt.
Nee, wieso? Großartig. Das habe ich alles...
Das Detailwissen sensationell. Ja. Ja.
Aber eine weitere Pandemie jetzt wäre schon gut. Ja. Aber diese Virologie ist eben Sonderfake-Wissenschaft. Sie kriegen nicht mal Biowaffen hin, ja. Deshalb können wir darauf nicht Hoffnung setzen. Ich setze eigentlich meine größte Hoffnung auf die SPD.
Wie viele?
Es sind 98 nicht mehr dabei und die SPD ist eben traditionell eine Friedenspartei gewesen. Und in der Zeit unter Willy Brandt war sie auch sehr erfolgreich. Und seit sie jetzt in puncto, ja, muss man wirklich sagen, also da hatte sie 1972 mehr Stimmen als die Union, war sehr beliebt. Und seit sie auf diesen kriegerischen Kurs immer mehr eingeschwenkt ist, kommt sie unter die Räder. Denn ihre eigentliche Klientel kennt natürlich diesen Spruch, die Waffen liefern die Reichen, die Armen liefern die Leichen. So läuft jeder Krieg. Ich könnte mir gut denken, dass so aus der Mützenich-Umgebung von den ausscheidenden SPD-Abgeordneten da einige gegenstimmen. Und ich könnte mir auch denken, dass bei der Union von den Wirtschaftsorientierten da einige gegenstimmen. Da sind nämlich auch ungefähr 50, über 50 ausgeschieden.
Vielleicht entdecken ja auch einige ihr Gewissen, wenn sie den Job jetzt nicht mehr haben.
Ja, das glaube ich nicht.
Apropos SPD und Pandemie, hat jemand von euch wahrgenommen, dass vorgestern bei dieser berühmten Sitzung Frau Faeser mit Corona-Maske im Bundestag saß?
Ja.
Ja, die will nicht fehlen bei der Abstimmung über die Grundgesetze.
Ja, ne?
Die will niemanden anstecken, ja? Stell dir mal vor, die steckt dann die ganzen Wahlberechtigten an.
So, also solche Hoffnungen wie auf Aiwanger als Ausreißer, die haben Sie
Aiwanger erledigt, ja? Kippt immer um, wenn es ernst wird. Und sonst kippt eine der anderen Parteien um. Es braucht ja nur eines der betreffenden Bundesländer noch zuzustimmen. Dann ist die Zweidrittelmehrheit erreicht. Und mir hat ein wirklicher Politprofi gesagt, dass der Hauptdruck, insbesondere bei den Grünen, die am Anfang total vergrätzt waren, nicht zustimmen wollten. So der böse Merz, lassen wir doch nicht mit uns machen und so. Aber es kamen eben die Kommunalpolitiker und die Landespolitiker der Grünen. Und die sagten, jetzt stimmt diesem Schuldenpaket bloß zu. Wir haben hier das Geld schon verplant. Und wenn es nicht kommt, ist das ganz schrecklich. Ja, also Geld macht sinnlich. Das ist ein Spruch eines der Nestoren meiner Wissenschaft. Geld macht sinnlich. Das gilt eben in der Politik besonders stark.
Wunderbarer Titel, ja. Das ist ja etwas, was Achim Winter auch immer mitbringt aus seinen Umfragen da. Also so läuft's im Land, ne? So genau. Ist es einfach. Das muss man, können wir noch irgendwie was Lustiges zum Ende haben? Es ist ja wirklich deprimierend. Witz
erzählen vielleicht.
Ja, aber doch was Lustiges, also eine Frage habe ich noch. Tragt ihr Jeans? Trinkt ihr Whisky? Fahrt ihr Motorrad?
Ja, alles.
Die EU wird ja jetzt da riesige Gegenzölle erheben. Wen trifft es am meisten, Stefan Homburg?
Mich trifft es bei diesen drei Punkten gar nicht. Mich trifft das Ganze nur intellektuell, indirekt. Denn auch wenn ich finde, dass Trump viele positive Dinge macht, also was zum Beispiel seine Mannschaft angeht, also Tulsi Gabbard, Robert Kennedy und so weiter, ist er zollpolitisch einfach auf dem total falschen Dampfer. Das war schon in seiner ersten Amtszeit so. Das ist ein Steinzeit-Merkantilismus von Beratern, die denken, wer ein guter BWLer ist, ist auch ein guter VWLer. Aber das stimmt eben nicht. Also Trumps Zollpolitik ist falsch.
Ja, also Strafzölle, die an Handelsbilanzdefizite anknüpfen, sind in der Tat ein hanebüchenes Zeug. Handelsbilanzdefizite zeigen zum Beispiel nur, dass die deutsche Kfz-Industrie ein bisschen wettbewerbsfähiger ist als die US-amerikanische, weil jeder US-Amerikaner, der ein bisschen Geld hat, ein deutsches Auto haben will, aber kaum ein Deutscher ein amerikanisches. Aber darauf kann man nicht mit Strafzöllen reagieren, da muss man die Leistungsfähigkeit verbessern.
Ja. Jetzt gibt ihm eine Sünde, ja?
Ja. Aber was ist für dich Whisky, Jeans?
Nein, ich persönlich trinke gerne Whisky, kaufe ihn aber nicht, weil sowieso schon sehr viel Steuer drauf ist. Ja.
Also du brennst selbst.
Das nennt man in der Wissenschaft den Groll-Effekt. Die Leute kaufen es nicht deshalb, nicht weil es teuer ist, sondern weil sie auf keinen Fall dem Staat die Steuer gönnen. So einer sind sie also.
Ein schöner Single Malt Whisky müsste eigentlich ungefähr 18,90 kosten, kostet aber 90, ja, weil irgendwie die Engländer schon unheimlich Steuern drauf machen und so weiter. Also es ist reines Geld aus dem Fenster werfen. Deshalb mache ich es nicht. Ja. Außerdem ist es gefährlich.
Wie heißt das? Groll-Effekt, haben Sie gesagt?
Groll-Effekt, ja.
Ja.
Ja. Dass man aus Aversion gegen Steuern nicht zahlt, ja, obwohl man es sich eigentlich leisten könnte.
Ja. Wisst ihr, dass mein ganzes politisches Leben und Denken der letzten 20 Jahre auf dem Groll-Effekt beruht?
Ja, natürlich. Ja, der Tim Kellner hat halt jetzt Probleme mit seinen Maschinen da. Ne? Wenn da ist ja gerade die Auspufffirma pleite gegangen, die diese schönen, krummeligen Auspuffe für die Harley-Davidsons herstellt. Die sitzt irgendwo im Schwarzwald, die hat gerade Insolvenz angemeldet. Also es wird sowieso schwierig.
So. Ja. Also mit dem Groll-Effekt haben wir es jetzt rund. Das war die Sonntagsrunde am 16.03. 2025. Ich danke herzlich Stefan Homburg, Ulrich Vosgerau und Achim Winter. Wir verabschieden uns aus dem Estrel Congress Center in Berlin. Nächste Woche geht der Wahnsinn weiter. Der Kontrafunk bleibt Ihr Begleiter. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich. Das war klasse, aber es war 8 Sekunden zu früh, denn ich muss mich ja von unseren Hörern draußen an den Geräten verabschieden. Also, mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und jetzt wünsche ich allen einen schönen Sonntag.
Und Winters Woche kommt diesmal aus Berlin, ja? Heute? Ein Fiasko, ja.